Funpod.
Der sonnige Podcast.
Herzlich willkommen zur 112. Episode von Funpod, sagt Marc. Nicole Wolters, unter anderem Heilpraktikerin für Psychotherapie, Bankerin und Juristin, berichtet heute über Hochsensibilität. Erfahrt die Definition von hochsensibel, wie viele Kinder oder Erwachsene davon betroffen sind und welche Konsequenzen dies für den Alltag hat. Nicole erklärt sehr anschaulich und ist eine Expertin auf diesem Gebiet, welches ein relativ junges Thema in der Psychologie ist. Erfahrt mehr über dieses Wesensmerkmal in den nächsten 42 Minuten. Das Wort hat nun Nicole.
Mein Name ist Nicole Wolters. Ich bin von Berufswegen Rechtsanwältin und Mediatorin. Das war aber jetzt nicht so mein bevorzugter Beruf. Ich wollte eigentlich Kriminalbeamtin werden in jungen Jahren. Ich habe dann auch damals versucht, beim BKA unterzukommen, aber damals gab es eine bestimmte Mindestvoraussetzung für die Sehfähigkeit. Da musste man, glaube ich, 70% auf beiden Augen haben und das hatte ich nicht. Ich bin also kurzsichtig. Ja, und dann war das aus mit der Karriere, die ich mir da so vorgestellt hatte. Und dann haben meine Eltern zu mir gesagt, mach was Vernünftiges, Kind. Und ja, dann habe ich erstmal eine Banklehre angefangen. Habe also eine Banklehre gemacht für 2,5 Jahre. Und dann beschlossen, dass es doch nicht das ist, wo ich mich so ganz glücklich fühlen würde. Und dann kam die Möglichkeit auf, in Düsseldorf Rechtswissenschaften zu studieren. Der Studiengang wurde neu eingerichtet, in Kombination mit dem Fernstudium. Und meine Freundin hat gesagt, ja, wollen wir das nicht mal machen? Dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Besser als in der Bank zu arbeiten. So bin ich dann ja eher zufällig bei den Rechtswissenschaften gelandet. Ja, habe das auch gemacht, habe während des Studiums in der Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet, schon relativ früh, habe also viel praktische Erfahrung gesammelt, habe mich dann auf den Bereich Strafrecht spezialisiert, das auch weitergeführt, als ich dann Anwältin war. Und dann habe ich sehr viel mit psychisch kranken Straftätern im Maßregelvollzug gearbeitet. Und dann kam mein Interesse halt für die Beweggründe, warum Menschen Verbrecher werden, was so in der Psyche vor sich geht, kam dann nochmal stärker zum Tragen. Ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, dein Wissen reicht aber gar nicht so aus, um die Mandanten wirklich gut zu betreuen. Und habe dann die Prüfungsvorbereitung für den Heilpraktiker Psychotherapie angefangen. Darüber habe ich aber dann 2 Kinder bekommen, die kamen dann auch sehr plötzlich. Und habe dieses Projekt dann wieder auf Eis gelegt, habe mich dann mehr im Familienbereich orientiert, habe eine Mediatorenausbildung gemacht, eine Ausbildung zum systemischen Familienberater, ich habe eine Ausbildung systemischer Körpertherapie. Ja, und dann habe ich schlussendlich noch die Seminarleiterausbildung von Family Lab. Das ist der dänische Familientherapeut Jesper Juhl. Der hat diese Familienwerkstatt ins Leben gerufen. Da habe ich halt noch die Seminarleiterausbildung gemacht. Ja, und das ist so das, was ich so an beruflichen Aus- und Fortbildungen absolviert habe.
Die Rechtsanwaltausbildung hast du auch erfolgreich abgeschlossen?
Ja, habe ich gemacht. Und ich habe 2 juristische Staatsexamen.
Und dann hast du ja als Strafverteidiger, glaube ich, gearbeitet.
Richtig.
Und der Weg vom Strafverteidiger zu den, ich nenne es mal Sozialwissenschaften, ist das richtig?
Also das, was ich jetzt mache, geht ja mehr so in den Beratungsbereich. Es ist eine Lebensberatung, die viele psychologische Themen beinhaltet, viele Lebensthemen, Beziehungsthemen. Und darüber bin ich halt über die weiteren Ausbildungen gekommen, die ich gemacht habe. Also den systemischen Familienberater und die Seminarleiterausbildung. Da beschäftigt man sich viel mit Erziehungsfragen, mit Familiengestaltung. Darüber bin ich zu dem gekommen, was ich jetzt mache.
Sind das staatlich anerkannte Ausbildungen?
Also die Rechtsanwaltsausbildung ist staatlich anerkannt. Also das heißt, die Rechtsanwaltsausbildung, das juristische Examen, das sind 2 juristische Staatsexamen. Die habe ich erfolgreich abgelegt. Als Anwältin muss man sich dann halt zulassen. Das habe ich auch gemacht. Die Mediatorenausbildung entspricht den Voraussetzungen für Anwälte. Die ist nicht staatlich zertifiziert, weil es die nicht gibt, eine staatliche Zertifizierung für Mediatoren. Bei den anderen Ausbildungen ist es ähnlich. Es ist nicht wie so ein Ausbildungsberuf wie Bankerfrau, sondern das sind halt Qualifikationen, die man auf eine bestehende Berufsausbildung draufsatteln kann. Da werden die Zertifikate in der Regel von den Unternehmen herausgegeben, wo die Ausbildung gemacht werden. Ich habe das zum einen bei der Volkshochschule in Peine gemacht und dann bei ISA Nord. Das ist ein Institut, was sich mit systemischen Ausbildungen beschäftigt.
Und ich habe dich kennengelernt über den Vortrag in der VHF, den du gehalten hast, zum Thema Hochsensibel. Ist das jetzt so mit eins deiner Schwerpunktthemen geworden?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin da eher zufällig drauf gestoßen. Ich habe halt im Rahmen meiner Ausbildung immer sehr viel gelesen, auch vorher schon. Ich habe immer gerne gelesen Und vor etwa 5 oder 6 Jahren ist mir das erste Buch in die Hände gefallen. Da ging es um hochsensible Kinder. Das fand ich sehr spannend, aber meine Kinder waren da noch sehr klein, sodass ich die nicht so direkt erkennen konnte. Viele Merkmale waren für mich da noch nicht deutlich. Aber wie das so im Leben meistens ist, kommen bestimmte Lebensthemen einfach immer wieder. Und ein paar Jahre später fiel mir das nächste Buch in die Hand. Und dann ein halbes Jahr später noch ein Buch. Und dann habe ich mich intensiver eingelesen und habe dann irgendwann festgestellt, ja, damit hast du auch ein Thema mit dieser Hochsensibilität und deine Kinder ebenfalls. Ja, und vor etwa 1,5 Jahren habe ich mal an einem anderen Seminar teilgenommen. Und da war eine Dame, die eine ähnliche Thematik mitbrachte, die auch sagte, ich möchte mal irgendwie mich beruflich ein bisschen anders orientieren. Ich weiß nicht genau wie. Und wir haben dann festgestellt, dass dieses Thema Hochsensibilität uns verband, aber auch, dass es ganz wenig Informationen zu dem Thema in der Öffentlichkeit gibt. Und es gibt so viele Menschen, die davon betroffen sind. Dann haben wir uns das zum Ziel gesetzt, ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und daraus hat sich das dann alles so entwickelt, weil ich festgestellt habe, der Bedarf ist sehr groß. Es gibt wenig Menschen, die etwas darüber wissen, aber es wird sehr stark nachgefragt.
Ja, da sind wir ja genau an dem Punkt angekommen, wo mal eine Definition von hochsensibel ganz hilfreich wäre. Über was reden wir da genau?
Ja, es ist nicht so einfach zu fassen, was Hochsensibilität ist. Es gibt jetzt keine wissenschaftlich anerkannte Definition. Ich definiere das gerne zum einen als Fähigkeit, mehr und subtilere Reize wahrzunehmen und zum anderen diese Reize intensiver zu verarbeiten. Das ist jetzt natürlich eine ganz theoretische Information, da kann sich nicht jeder was drunter vorstellen, was damit gemeint ist. Vielleicht kann ich das ein bisschen weiter ausführen.
Ja, gerne.
Man geht davon aus, dass wir ja alle durch unsere Umwelt ständig Reize aufnehmen. Die meisten dieser Reize sind uns aber nicht bewusst. Wenn wir eine Straße entlang gehen, dann wissen wir nachher nicht mehr, ob wir ein rotes, ein grünes und ein blaues Auto gesehen haben. Wir haben einfach nur gesehen, da sind Autos lang gefahren. Das liegt daran, dass wir Filter in der Wahrnehmung haben, die nur die wirklich wichtigen Informationen für uns durchlassen. Bei hochsensiblen Menschen scheint es so zu sein, dass diese Filter weniger stark arbeiten. Das heißt, es gelangen einfach mehr Informationen ins Bewusstsein, die bei anderen Menschen eben nicht wahrgenommen werden, weil die vorher rausgefiltert werden. Das ist Grund dafür, dass Hochsensible einfach eine intensivere, detailreichere Wahrnehmung haben als andere Menschen.
Und diese Informationen verarbeiten sie dann auch und müssen über ihre Umwelt dann nachdenken? Oder wie ist dann hochsensibel genau definiert?
Genau, das ist so das zweite entscheidende Kriterium für Hochsensibilität, dass die Informationen, die aufgenommen werden, auch anders verarbeitet werden. Hochsensible Menschen haben ein ganz starkes Bedürfnis danach, die Informationen zu sortieren, zu ordnen, Zusammenhänge zu erkennen und diese Bedeutungen auch sich selber zu erschließen. Das heißt, sie versuchen, die Informationen, die sie aufgenommen haben, in Zusammenhang zu setzen mit Ereignissen, die vorher schon passiert sind. Ich habe mal überlegt, wie man das für einen Außenstehenden erklären kann. Mir ist damals das Beispiel eingefallen von der Fotoabspeicherung, von der digitalen Fotoabspeicherung. Wenn ein normal sensibler Mensch so ein Foto abspeichert, dann macht er das vielleicht unter einfach einer Datei mit dem Datum. Ein hochsensibler Mensch würde dieses Foto auch unter dem Datum der Aufnahme abspeichern, aber gleichzeitig auch unter den abgebildeten Personen, für die er für jede abgebildete Person eine eigene Datei anlegen würde. Er würde es vielleicht nach den aufgenommenen Farben noch sortieren, die auf dem Bild zu sehen sind, vielleicht nach den Stimmungen, die gezeigt werden. Dann würde er gucken, ob vielleicht Gebäude abgebildet sind, die er schon mal irgendwie gesammelt hat, also Kirchen oder Naturaufnahmen und so weiter. Das heißt, der braucht einfach viel mehr Zeit, um diese einzelne Information abzuspeichern.
Und es werden quasi mehr Metadaten, zusätzliche Informationen zum Bild mit abgelegt. Ist ja prinzipiell nicht verkehrt.
Ja, kostet aber mehr Speicher.
Und Zeit.
Und Zeit. Und wahrscheinlich auch Energie. Ich bin jetzt in der Computersprache nicht so versiert. Ich stelle mir das einfach so vor. Es kostet mehr Strom, also mehr Energie. Es kostet mehr Zeit. Ja, und ich muss auf ein größeres Volumen zurückgreifen können, wo ich diese Daten überhaupt abspeichere. Und wenn ich diese Daten dann abrufen möchte, habe ich natürlich auch mehr Arbeit, weil ich muss erstmal gucken, wo habe ich sie denn überall abgelegt.
Ist die Idee, dass es jetzt hochsensible Menschen gibt, so ein neues Schlagwort in unserer Gesellschaft wie AHDS aufgekommen und irgendwie alle Kinder mussten entsprechend therapiert werden? Ist das jetzt so die neue Modekrankheit?
Nein, Ich glaube es nicht, weil bei Hochsensibilität handelt es sich nicht um eine Krankheit, auch nicht um eine psychische Störung, sondern um ein Wesens-, ein Temperamentsmerkmal, was angeboren ist, was per se auch nicht behandlungsbedürftig ist. Es kann nur sein, dass bei Menschen, die sehr stark unter Reizüberflutung leiden, weil sie um diese Veranlagung nicht wissen, dass sich dann irgendwann mit der Zeit aufgrund der Überforderung Krankheitssymptome zeigen. Aber per se ist es nicht behandlungsbedürftig und keine Erkrankung. Es hat Hochsensibilität auch immer schon gegeben. Also die Pionierin der Arbeit, die Frau Elaine Aron, die ist Amerikanerin, Universitätsprofessorin und Psychotherapeutin. Sie hat in den 90ern angefangen dazu zu forschen, hat auch 3 Bücher veröffentlicht. Und sie hat herausgefunden, dass etwa 15-20% aller Menschen von diesem Merkmal betroffen sind. Und dieses Merkmal hat es immer schon gegeben. Es ist halt nur nie mit dem Begriff Hochsensibilität bezeichnet worden. Die Frau Aron ist also die erste gewesen, die diese Sammlung von Merkmalen unter einen Begriff gefasst hat.
Wird man schon hochsensibel geboren oder bezieht sich diese 15-20% Quote jetzt auf eine Erwachsenenwelt?
Nein, man geht davon aus, dass Hochsensibilität vererbt wird. Das heißt, mit der Veranlagung zu dieser sensiblen Wahrnehmung und Verarbeitung wird man geboren. Es ist halt nur die Frage, wie es sich im Laufe des Lebens ausbildet. Man weiß heute, dass eine genetische Veranlagung nicht alleine entscheidet, wie sich dieses Merkmal im Laufe des Lebens zeigt, sondern in etwa zur Hälfte sind die Umweltbedingungen dafür verantwortlich, wie sich etwas ausbildet. Und das ist auch der Grund da, warum hochsensible Menschen so verschieden sind. Es ist immer davon abhängig, ob die Merkmale wertgeschätzt worden sind in der Familie, in der wir gelebt haben, oder ob wir sie verstecken mussten, weil sie eben keine Wertschätzung erfahren haben.
15-20% ist ja richtig, richtig viel. Das heißt, in einer Schulklasse von 30 Kindern habe ich dann so mindestens 5 oder 6 Kinder, die hochsensibel sind. Gibt es dazu auch irgendwie eine Ausbildung für die Lehrer, dass die damit vernünftig umgehen können?
Nach meinem Wissen gibt es das bislang noch nicht, weil es bisher auch nicht sehr stark in der Öffentlichkeit und auch in der pädagogischen Ausbildung thematisiert worden ist. In Deutschland sind die ersten Bücher zu Hochsensibilität, glaube ich, 2005 veröffentlicht worden. Das ist noch eine relativ kurze Zeit. Man kennt das Merkmal Hypersensibilität im Zusammenhang mit ADHS, aber Hochsensibilität als eigenständiges Wesensmerkmal ist nur sehr wenigen Menschen bekannt. Auch manche Therapeuten und Ärzte können mit dem Begriff nicht viel anfangen. Es verwundert daher nicht, dass die Lehrer sich mit dem Thema auch noch nicht haben auseinandersetzen können, einfach weil sie dazu keine Informationen bekommen haben. Meiner Meinung nach ist das Problem, dass es diese Kinder in den Schulklassen gibt, aber die wenigsten Kinder und deren Eltern überhaupt darum wissen, dass manche Schwierigkeiten ihres Kindes aufgrund der Hochsensibilität entstanden sind.
Woran merke ich denn, ob ich, mein Kind oder mein Partner hochsensibel sein könnte?
Ja, es gibt verschiedene Merkmale, an denen man Hochsensibilität erkennen kann. Meiner Meinung nach ist das Wichtigste, erstmal sich selbst gut zu beobachten und zu prüfen, ob diese Merkmale auf einen selbst zutreffen. Also das Entscheidende, was wir eben ja schon mal angesprochen hatten, waren diese 2 Kriterien, halt die intensivere Wahrnehmung und die besondere Art der Verarbeitung. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen theoretisch, aber man kann halt einfach versuchen, so im Alltag mal zu schauen, wie nehme ich denn wahr? Wenn ich in einen Raum komme, sehe ich dann nicht nur die Menschen, die da sind, sondern fällt mir halt auch, ob irgendjemand mit einem anderen in der Missstimmung ist. Kann ich die Gerüche besonders intensiv wahrnehmen? Sehe ich, welche Veränderungen im Raum vorgenommen worden sind? Fallen mir besondere Details auf, die vielleicht meinem Partner, mit dem ich da bin, überhaupt nicht auffallen? Das ist schon mal eins, wo ich gut drauf achten kann, ob das ein Merkmal ist, was bei mir besonders stark ausgeprägt ist.
Und wenn ich jetzt den Verdacht habe, dass mein Kind hochsensibel ist und dadurch sich bestimmte Probleme ergeben, wie kann ich sowas dann abklären lassen?
Also wie gesagt, das Entscheidende ist meiner Meinung nach die gute Beobachtung. Es ist natürlich sinnvoll, wenn man sich jetzt so eine Liste mit Merkmalen hochsensibler Menschen einmal nehmen würde und einfach draufschaut und guckt, okay, sind das Kriterien, die auch bei meinem Kind zutreffen? Was wir eben schon mal bei der Verarbeitung gesagt haben, ist halt die schnellere Erschöpfung. Also fällt mir zum Beispiel auf, dass mein Kind nach alltäglichen Erlebnissen schneller erschöpft ist. Hält es sich bei Familienfesten oder bei Feiern oder sonstigen Situationen, wo viele Menschen sind, zurück? geht es nicht in die Mitte, sondern wartet erstmal ab. Das ist auch ein weiteres Kriterium. Also diese Zaghaftigkeit im Handeln, das langsame Herangehen an Situationen, das Abwarten in neuen Situationen. Das sind so Merkmale, die man an Kindern recht gut beobachten kann.
Kannst du mal die wichtigsten Merkmale auflisten für Hochsensibel?
Mhm. Also meiner Meinung nach ist es die detailreichere Wahrnehmung als eines der Leitkriterien. Vor allem auch das Wahrnehmen von unterschwelligen Reizen, also das Wahrnehmen von Stimmungen, das Wahrnehmen von Gefühlen anderer. Ganz oft werden Gefühle anderer wie eigene erlebt und es fällt vielen hochsensiblen Menschen schwer, da zu unterscheiden, ob die Gefühle von dem anderen kommen oder von sich selbst. Da sind hochsensible Menschen sehr leicht beeinflussbar durch die Stimmungen in der Familie oder im Kollegenkreis. Die haben auch ein sehr stark gespürtes Gefühlsleben. Also hochsensible Menschen, wenn die Gefühle erleben, erleben die die sehr, sehr intensiv. Die können sich da auch schlecht von distanzieren. Die sind dann wirklich in diesem Gefühl drin. Bei Kindern kann man das ganz stark sehen. Wenn die traurig sind, dann sind die wirklich richtig traurig. Und dann muss man ihnen noch die Zeit geben, da durchzukommen. Dann ist es auch wieder okay. Aber diese Gefühle werden halt sehr intensiv erlebt und manchmal für einen Außenstehenden nicht nachvollziehbar intensiv. Da fragt man sich, ja, ist das denn jetzt wirklich so schlimm, wenn das Kind weint, einfach weil es vielleicht bei einer Aufgabe übergangen worden ist oder nicht eingeladen worden ist auf einem Kindergeburtstag. Also es ist manchmal für andere Außenstehende nicht nachzuvollziehen, warum ein hochsensibler Mensch jetzt so stark betroffen ist von der Situation. Wir haben als weiteres Kriterium auch eine übermäßige Schreckhaftigkeit und eine nervliche Übererregung. Also hochsensible Menschen neigen dazu, schneller in einen Zustand von Stress und Übererregung zu geraten als andere Menschen. Und was wir ganz oft haben, ist eine sehr starke körperliche Empfindsamkeit, also eine besondere Schmerzempfindlichkeit oder eine besonders starke Empfänglichkeit für Gerüche, für Geschmäcker, auch eine besondere körperliche Sensibilität, die sich bei Kindern ganz oft darin zeigt, dass die Etiketten rausgeschnitten werden müssen aus der Kleidung. Oder dass, wenn die Haare schief liegen, dass die Kinder das nur ungern haben.
Ist hochsensibel jetzt eine spezielle Eigenschaft von Menschen oder gibt es sowas halt auch im Tierreich?
Die Frau Ehren beruft sich auf Forschung aus dem Tierreich. Diese Forschungen haben ergeben, dass in jeder Spezies ein bestimmter Prozentsatz an Individuen zurückhaltender und vorsichtiger und achtsamer ist als der Rest der Gruppe. Und unabhängig von der Art der Tiere handelt sich immer um 15-20% der Individuen, die vorsichtiger sind als der Rest der Gruppe. Man vermutet, dass diese Zusammensetzung dem Überleben der Spezies dient. Es muss einen größeren Teil geben von Kriegern, die auch bereit sind, die Gruppe zu beschützen. Und es muss einen kleineren Teil geben, die wachsamer sind und vorsichtiger sind, um vor zukünftigen Gefahren zu warnen. Vielleicht kann man das an Tieren feststellen. Also Hundehalter oder Pferdehalter können das ganz oft bestätigen, dass sie sagen, ich habe ein ganz besonders sensibles Pferd. Das erschreckt sich besonders leicht bei Geräuschen. Das ist nur schwer im Gelände zu führen. Das braucht eine Halle, um sich sicher zu fühlen. Ich muss ganz viel Führung vorgeben. Bei diesem besonderen Pferd, das unterscheidet sich halt von anderen. Ebenso ist es bei Hunden. Es gibt auch Hunde, die besonders sensibel reagieren.
Du hast auch selbst Erfahrungen mit Hochsensibilität?
Ja, also ich habe irgendwann mich selber auch als hochsensibel erkannt, aber erst als ich auf eine Sonderform der hochsensiblen Menschen gestoßen bin, nämlich die, die neben dem Wesensmerkmal der Hochsensibilität auch das Merkmal des High Sensation Seeking haben. Das ist ein Wesensmerkmal, was unabhängig von der Hochsensibilität vererbt wird und das sind Menschen, die nicht so vorsichtig und zaghaft sind. Die haben also eine Veranlagung dazu, sehr neugierig zu sein, nach außen zu gehen, das Abenteuer zu suchen. Die sind risikobereit, die sind aktiv. Ja, und eben ganz anders als der normale hochsensible Mensch, der vorsichtig ist, neue Situationen vermeidet, eine reizarme Umgebung sucht. Ja, und diese beiden Wesensmerkmale können in einer Person zusammentreffen, was mitunter dann nicht so leicht zu leben ist, weil der eine Teil des Menschen möchte rausgehen, möchte ein Abenteuer erleben, ne, stellt sich dem Risiko und der andere Teil möchte gerne zu Hause bleiben und bitte bloß nichts Neues erleben.
Hört sich nach einer Menge Widersprüche an, die natürlich auch sehr schwer vermutlich sind für deine Umwelt, denke ich mal. Wenn du einmal sehr forschend an die Sachen rangehst, einmal vielleicht sehr zurückgezogen. Aus diesen Schilderungen, aus diesen Ideen, aus diesen Erkenntnissen, die auch alle relativ neu sind, hast du da für dich vielleicht auch bestimmte Situationen im Nachhinein analysiert, wo du sagst, meine Umwelt oder auch vielleicht meine Freunde, meine Eltern haben damals so reagiert, weil sie mich nicht verstehen konnten?
Also ich hatte mehr das Problem, dass ich das Gefühl hatte, ich verstehe mich manchmal selber nicht. Ich habe immer gerne bei neuen Situationen gesagt, oh ja, prima, mache ich eine Wildwassertour in Südfrankreich, okay, ich bin dabei, Fallschirmspringen mache ich auch, klar. Und wenn ich dann eher darüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, was machst du denn da? Also das war so eher mein Problem. Vielleicht hatten die anderen das Problem auch mit mir. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Aber mir hat es im Nachhinein geholfen, einfach mich selber zu verstehen und einfach anzuerkennen, dass das bei mir so ist. Jetzt, wo ich darum weiß, kann ich damit unheimlich gut leben, weil ich ja selber entscheiden kann, okay, möchtest du jetzt abenteuerlustig sein? Dann weißt du, dann kommt wieder ein Anteil in dir hoch, der lieber seine Ruhe haben möchte. Und mit dem kann ich ja kommunizieren, durch innere Teilearbeit. Ich kann also sagen, okay, ich möchte dieses Abenteuer jetzt machen. Ich möchte jetzt, weiß ich nicht, auf eine Achterbahn fahren. Und dann sage ich meinem anderen Teil, okay, ne, nachher kannst du dich wieder zurückziehen und dann lesen wir ein Buch und dann machen wir das alles in Ruhe. Also für mich ist es einfach wichtig, bewusst mit diesen unterschiedlichen Anteilen umzugehen. Dann finde ich das auch nicht schwierig zu leben. Meiner Ansicht nach gibt es immer nur dann Probleme, wenn etwas unbewusst ist und wir nicht wissen, warum wir etwas tun.
Ja gut, aber ich sag mal, wenn man es noch nicht wusste, ich denke jetzt mal an Jugend, sowas in der Art, dass deine Eltern konnten es ja nicht wissen, warum du vielleicht anders reagierst als andere Kinder. Kommt es dadurch nicht einfach auch zu Konfliktsituationen und zu Meinungsverschiedenheiten?
Sicherlich. Das ist sicherlich so gewesen. Ich glaube aber auch, dass ich in meiner Kindheit mehr den abenteuerlustigen Teil gelebt habe. Also der ruhigere Teil hat sich meiner Meinung nach verstärkt erst im Laufe der Jahre gezeigt. Also ich war immer schon ein Wildfang. Ich hatte immer die Strumpfhosen kaputt und ich habe gerne wild und laut getobt. Ja, die ruhigen Anteile habe ich dann in der Schule, glaube ich, gelebt, wo ich dann sehr still und ruhig war und versucht habe, nicht aufzufallen.
Wenn Hochsensibilität vererbbar ist, gibt es dann auch sowas wie ein Familienkarma, dass dann vielleicht auch die Eltern für ihre Kinder mehr Verständnis haben, weil sie eventuell diese Problematik von sich selbst erkennen und diese Eigenschaften von sich selbst erkennen?
Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, wie die Eltern reagieren können. Das Problem ist oft, dass die Eltern damals ja nichts über Hochsensibilität wussten, zumindest die Eltern unserer Generation. Viele davon werden selbst hochsensibel gewesen sein, aber die sind ja noch unter ganz anderen Umständen groß geworden, als wir es sind. Es waren die Nachkriegszeiten, die hatten noch ganz andere Probleme, mit denen sie sich befassen mussten, als unsere Generation jetzt. Von daher war Hochsensibilität früher oftmals kein Merkmal, wofür man gelobt wurde oder was besonders geschätzt wurde, weil man musste durchhalten, man musste was schaffen, man musste was leisten und der Anpassungszwang war unglaublich groß. Daher glaube ich, dass viele Eltern ihre Merkmale verstecken mussten und auch ihren Kindern diese Merkmale nicht zugestanden haben, weil sie selber gemerkt haben, wir kommen damit in Schwierigkeiten, wenn wir diese Anteile leben. Es hat sicherlich aber auch Eltern gegeben, die gespürt haben, das hat mir nicht gut getan, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind und jetzt versuche ich, das besser zu machen. Aber wie hoch der Prozentsatz da ist, das weiß ich nicht. Man hört halt beides. Eltern, die halt versucht haben, ihr Kind abzuhärten, was nicht funktioniert, und Eltern, die versucht haben, ihr Kind zu schützen und es wertgeschätzt haben für seine sensiblen Anteile.
Gut, wir sind ja jetzt in der Zeit, wo diese Kinder der Nachkriegsgeneration auch schon wieder teilweise die eigenen Kinder haben und die Frage mit dem Familienkarma hier einfach mal aufgreifen. Wie handhabst du es mit deinen eigenen Kindern?
Also das mit dem Familienkarma ist für mich eher so eine Frage, die in der systemischen Familienberatung zur Sprache kommt. In meiner eigenen Ausbildung habe ich halt gelernt, dass es Themen gibt, die von Generation zu Generation weitergegeben werden können. Das können unterschiedliche Themen sein. Beispielsweise nehmen Familienmitglieder nicht den Platz ein, der ihnen zusteht. Die Mutter ist nicht die Mutter, sondern erfüllt die Vaterrolle und umgekehrt. Es kann sein, dass die Menschen versuchen, sich durch Süchte aus dem Leben zu ziehen, aus dem Familienleben. Es kann sein, dass das schwere chronische Krankheiten sind, die jetzt unabhängig von der genetischen Veranlagung sich durch viele Generationen ziehen oder Totgeburten oder Fehlgeburten. Also es gibt in ganz vielen Familien Themen, die immer wieder kommen. Untreue oder psychische Krankheiten, die totgeschwiegen werden. Da gibt es halt ganz viel. Und das ist unabhängig von der Hochsensibilität, meiner Meinung nach. In jeder Familie gibt es dieses Familienkarma, diese Familiengeheimnisse, über die selten gesprochen werden. Meiner Meinung nach sind die nur dann ein Problem, wenn die nicht bewusst aufgearbeitet werden. Wenn die also unbewusst das Verhalten der Familienmitglieder beeinflussen. Weil gerade Kinder neigen dazu, solche Themen aufzugreifen, wenn die von der vorherigen Generation halt nicht bewusst gelebt worden sind. Und dadurch setzen sich diese Problematiken fort. Ohne, dass das irgendein Familienmitglied wollen würde. Aber wenn man sich nicht bewusst damit auseinandersetzt, gibt man es einfach weiter.
Und ein solches bewusstes Auseinandersetzen bietest du dann auch als Beratungsleistung an?
Also im Moment habe ich mich auf die Beratung von hochsensiblen Menschen spezialisiert mit den Schwierigkeiten, die sich einfach daraus ergeben. Wenn so ein Familienthema dann mal zur Sprache kommt, dann wird es natürlich von mir auch aufgegriffen, sofern derjenige dazu bereit ist. Manche Themen sind so schmerzhaft, dass sie gar nicht erst angesprochen werden. Wenn sich aber was zeigt, gucke ich, dass ich das in die Beratung mit einfließen lasse. Aber wie weit derjenige geht, das hängt immer auch von ihm ab. Also wenn jemand nicht weitergehen möchte, weil es zu schmerzhaft ist, dann kann ich das da auch gut stehen lassen.
Ja, ich höre da, dass du dir recht viel Wissen angeeignet hast. Also wirklich so dann vom Beruf zur Berufung gegangen bist?
Ja, ich glaube schon. Ich habe mich über 10 Jahre hinweg immer wieder mit der Frage befasst, ja, was möchte ich denn wirklich machen in meinem Leben? Und ich habe schon ganz früh gespürt, Rechtswissenschaften ist nicht wirklich das, wo es mich hinzieht. Ich habe zwar gerne im Strafrecht gearbeitet, aber ich habe immer gespürt, das kann es noch nicht alles gewesen sein. Und ich hatte immer schon den Wunsch, einfach das mitzuteilen, was ich so weiß, und anderen zu helfen, ihr Potenzial, ihre Entwicklungschancen zu nutzen. Ich wusste aber nie, in welchem Bereich ich das so wirklich ansetzen konnte. Ich habe ja ganz viele Ausbildungen gemacht, auch welche, die ich jetzt nicht angesprochen habe. Und irgendwann habe ich dann mal eine Mindmap gemacht zum Thema Hochsensibilität. Und da habe ich festgestellt, alles, was ich jemals gemacht habe, lässt sich einfach bei dieser Arbeit integrieren. Und dann habe ich da mal so reingespürt und festgestellt, ja, genau das ist das, was ich machen möchte.
Was unterscheidet denn den gut erzogenen und einfühlsamen Mitmenschen von einem Hochsensiblen?
Also meiner Meinung nach ist es die Art der Wahrnehmung. Gut erzogen und einfühlsam muss nicht angeboren sein. Gut erzogen ist ja in der Regel erzogen. Hochsensible Menschen sind aber von Anfang an, also von Geburt an, empfänglicher für Reize. Und das ist meiner Meinung nach das entscheidende Unterscheidungskriterium. Also die Offenheit für die Wahrnehmungen, die da sind. Daraus muss sich nicht zwingend ein gut erzogener Mensch ergeben, denn manche Hochsensible sind eher zurückgezogen und im sozialen Umgang nicht so sehr kompetent, weil sie sich in den Situationen nicht einbringen, weil sie zurückhaltend sind und vorsichtig sind und erstmal abwarten, was ihnen oftmals als Schüchternheit oder Hemmung ausgelegt wird.
Und wo liegt die Grenze zum Introvertierten?
Hochsensible Menschen sind nicht per se introvertiert. Man schätzt, dass nur etwa 70% der Hochsensiblen introvertierte Menschen sind. Es gibt auch etwa 30% extrovertierte hochsensible Menschen. Das ist halt die Frage, ob das auch ein weiteres Merkmal ist, was unabhängig von der Hochsensibilität vererbt wird, oder ob wirklich die Entwicklungen während der Kindheit ausschlaggebend dafür sind, wie ich mich in der Welt zeige oder was mir wichtig ist. Ist es mir mehr wichtig, nach außen zu gehen, oder beschäftige ich mich lieber mit mir selbst und meiner Innenwelt? Ich glaube, dass die Entwicklung in der Kindheit, die Erziehung, die ich genieße, einen entscheidenden Einfluss darauf hat.
In welcher Form bietest du betroffenen Personen deine Hilfe an?
Also in erster Linie halte ich Vorträge, um Personen zu informieren über das Merkmal der Hochsensibilität. Ich bin bei einigen Volkshochschulen hier im Umkreis, wo ich in jedem Semester Vorträge anbiete. Die meisten Vorträge sind für hochsensible Erwachsene, aber es gibt auch immer den einen oder anderen Vortrag für hochsensible Kinder, also für die Eltern hochsensibler Kinder. Dann leite ich einen Gesprächskreis für hochsensible Menschen in Viersen. Der trifft sich einmal im Monat, jeden zweiten Freitag im Monat. Da möchte ich eine Plattform bieten für Gleichgesinnte, wo man sich austauschen kann, wo man alltägliche Schwierigkeiten vielleicht einfach mal zur Sprache bringen kann und schauen kann, ja, was andere sich schon für Lösungsstrategien erarbeitet haben. Ich biete aber auch neben den Vorträgen auch Workshops und Seminare an, Kurse, die ich speziell für hochsensible Menschen konzipiert habe, aber auch Einzelberatung. Einzelberatung für allgemeine Lebensthemen, Einzelberatung als Familienberatung auch. Wenn es darum geht, gibt es da Schwierigkeiten mit den Kindern, gibt es Schwierigkeiten unter den Eltern, aber auch Paarberatung. Und da schaue ich halt immer, ist der Schwerpunkt mehr im Bereich Hochsensibilität oder sind es allgemeine Schwierigkeiten, die zur Sprache gebracht werden? Also sind es Erziehungsschwierigkeiten oder sind es vielleicht systemische Themen, die da einfließen?
Sind das Dienstleistungen, die von der Krankenkasse mit übernommen werden?
Nein. Es wäre wünschenswert, wenn die Krankenkassen das im Rahmen der Prävention bezahlen würden, aber die Krankenkassen übernehmen solche Leistungen nicht. Noch nicht. Vielleicht müsste da noch ein bisschen Arbeit geleistet werden, denn nach meiner Einschätzung können hochsensible Menschen sehr viel dafür tun, dass sie nicht in diesen Zustand der Überreizung und Überlastung kommen. Und da braucht es nicht viel an Information. Nur man muss erstmal um das Merkmal wissen und dann sich individuelle Strategien erarbeiten. Dann kann viel dafür getan werden, dass ein hochsensibler Mensch auch sehr lange sehr gesund bleibt. Nur wenn er ständig überreizt und überlastet ist, dann kommt es natürlich irgendwann zu Krankheitssymptomen.
Diese Krankheitssymptome sind sicherlich recht teuer. Was kostet denn deine Präventionsleistung?
Das hängt davon ab, was in Anspruch genommen wird. Die Vorträge bei den Volkshochschulen sind relativ günstig. Da bewegen wir uns im Rahmen von 5 bis 10 Euro. Das ist eine erste Informationsveranstaltung. Der Gesprächskreis ist kostenfrei. Da fallen nur die Kosten für die Raummiete an. Das sind je nach Teilnehmerzahl 1 bis 2 Euro pro Person. Ich biete halt aber auch die Einzelsitzungen an. Da nehme ich in der Regel 65 Euro für eine ganze Zeitstunde. Dann gibt es noch die Kurse und die Workshops und das ist immer individuell. Da habe ich verschiedene Sachen im Angebot und da müsste man mich mal drauf ansprechen im Konkreten, damit ich dann sagen kann, was das kostet.
Gut, sind ja im Prinzip die normalen Arbeitsstunden von einem Handwerker, sage ich mal, sicherlich jetzt nicht unrealistisch. Was denn, wenn jetzt einer unserer Hörer glaubt, deine Dienste in Anspruch nehmen zu wollen und ihm aber und wo so eine erreichbare Entfernung sitzt, wird sie in Krefrath, ich glaube, das hattest du vorher noch nicht gesagt, aber einfach das notwendige Geld, Klammer auf, momentan, Klammer zu, einfach fehlt.
Ja, ich habe auch so etwas, was ich jetzt einfach so platt Sozialtarif nenne. Da würde ich halt mit den Interessenten gucken, was sie im Moment erübrigen können und ob wir da zueinander finden können. Es ist halt auch immer die Frage, ob man nicht vielleicht auch auf Tauschbasis arbeiten kann. Also beispielsweise, wenn ich meine Dienstleistung, also mein Wissen zur Verfügung stelle, gibt es jemand anderen, der mir beispielsweise Hilfe beim Computer geben kann. Lieber Marc, Dankeschön schon mal dafür. Oder kann jemand meinen Rasen mähen oder kann jemand meine Hunde ausführen? Also es ist die Frage, ob man da nicht auch irgendwie auf Tauschbasis arbeiten kann oder ob man Ratenzahlung vereinbaren kann. Also da bin ich offen für viele Gestaltungen.
Kommen wir nochmal zurück auf die Gruppengespräche, die du anbietest. Ich habe da immer so ein bisschen negative Erfahrungen mit solchen Gruppen, weil da ja Leute mit ähnlichen Problemen zusammenkommen und sich gegenseitig bemitleidigen. Wie versuchst du denn hier eine lösungsorientierte Hilfestellung zu geben?
Ich glaube, dass bei diesen Gesprächskreisen oftmals das Problem die Kostenfreiheit ist. Mitunter werden diese Angebote auch von Leuten in Anspruch genommen, die aus welchen Gründen auch immer einfach mal ja jemanden haben wollen, dem sie was erzählen können. Die vielleicht niemanden haben, der ihnen zuhört oder die einfach ein sehr starkes Mitteilungsbedürfnis haben. Diese Menschen kommen mitunter auch zu den Gesprächskreisen. Das ist nicht nur in Viersen so, das ist auch in anderen Gesprächskreisen so. Mit einigen Moderatoren habe ich halt Kontakt, von daher weiß ich, dass das ein allgemeines Thema ist. Ja, aber die Frage ist, wie begegnet man dem? Meiner Meinung nach ist es kein Ansatz, die Leute direkt zurückzuweisen. Ich denke, es ist gut, eine Zeit lang mal ein offenes Ohr zu haben für jemand, der ja in Not ist und sich mitteilen möchte. Es gilt aber, die Balance zu halten für die anderen Teilnehmer, die ja auch da sind und nicht mit dem Leid und dem Kummer und dem Elend eines anderen ständig überschüttet werden wollen. Ich bin jetzt dazu übergegangen, dass ich in meinem Gesprächskreis eine kleine Anfangsrunde mache, dann aber auch Themen sammel und Redezeiten zuteile. Das heißt, ich frage dann ab, was sollen wir heute besprechen? Hat jemand ein Thema mitgebracht? Und dann gucke ich halt, versuche einzuschätzen, wie viel Zeit das in etwa in Anspruch nimmt und versuche dann wirklich zu gucken, dass jeder, der was sagen möchte, auch zur Sprache kommt.
Weil ich gerade auch mal die erreichbare Entfernung angesprochen hatte, gibt es auch die Möglichkeit, sowas in der Art mit modernen Internetkommunikationsmedien zu machen?
Ja, da erwischst du mich an einem meiner wunden Punkte. Ich bin damit nicht sehr vertraut und all diese Begrifflichkeiten sind für mich meist sehr unverständlich. Ich habe mich mit den Themen noch nicht so auseinandergesetzt. Ich bin froh, dass ich meinen Computer als Schreibmaschine nutzen kann. Für mehr nutze ich den aber auch nicht. Also von daher bräuchte ich da so mehr Informationen, was da möglich ist. Grundsätzlich halte ich das für hochsensible Menschen für eine sehr gute Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten, um die Anfangsschwierigkeiten vielleicht zu überwinden. Für viele hochsensible Menschen ist es wirklich ein Angang, in so eine Gesprächsgruppe zu gehen, vielleicht etwas sagen zu müssen, was bei uns nicht so ist. Man kann auch einfach hinkommen und sich hinsetzen und zuhören. Keiner muss was sagen, wenn ich möchte. Aber ich glaube, dass diese Distanz über den Computer vielleicht auch einfach Anfangsschwierigkeiten überwinden kann. Und es eröffnet vielen Menschen natürlich die Möglichkeit, das zeitangemessen zu nutzen. Bei so einem Gesprächskreis haben wir einen festen Termin oder bei einem Kurs haben wir einen festen Termin, der eingehalten werden muss. Wenn man etwas übers Internet machen könnte mit flexiblen Zeiten, wäre das sicherlich für manch einen leichter, es zu nutzen.
Wenn du jetzt erzählst, dass du den modernen Kommunikationsmedien nicht so zugetan bist, wie kommt es dann, dass du entschlossen hast, hier in unserem Podcast ein Thema mit zu übernehmen?
Lieber Marc, du warst einfach hartnäckig genug. Du hast dich nicht davon abschrecken lassen, dass ich dich immer wieder vertröstet habe und auch Termine abgesagt habe. Von daher mein großes Lob an dich. Also ohne deine Hartnäckigkeit wäre es wahrscheinlich zu diesem Interview nicht gekommen.
Ja, wenn ein Thema wichtig ist, dann probieren wir es halt zu machen. Und dann bin ich halt auch manchmal Steinbock. Richtig.
Ja, ich danke dir auch sehr dafür, weil ich finde es ganz toll, dass es jetzt nochmal eine andere Plattform gibt für Leute, wo sie sich Informationen holen können. Nicht jeder kommt zu einem Vortrag, nicht jeder findet den Gesprächskreis und auch nicht jeder geht in einen Kurs oder in einen Workshop. Also von daher denke ich, ist eine gute Möglichkeit für Leute, sich einfach mal unverbindlich zu informieren.
Informationsbeschaffung. Welche Buchempfehlungen hast du denn noch für Interessenten, die jetzt vielleicht erstmal weiter lesen wollen?
Ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig, Buchempfehlungen zu geben, weil es für mich immer etwas sehr Subjektives ist. Also bei dem einen spricht mich der Sprachstil mehr an, bei dem anderen ist es die Gestaltung des Buches. Von daher möchte ich jetzt nur allgemeine Informationen geben. Klassiker sind natürlich die drei Bücher von der Elaine Aron. Das ist zum einen Sind Sie hochsensibel? Das ist ein Buch, was sich allgemein mit Hochsensibilität beschäftigt und ihr erstes Buch ist. Dann hat sie noch geschrieben Das hochsensible Kind. Da befasst sie sich intensiv mit Hochsensibilität bei Kindern. Und dann gibt es ein drittes Buch von ihr, Hochsensibilität in der Liebe. Da geht es besonders darum, welche Besonderheiten hochsensible Menschen bei der Beziehungsgestaltung haben. Die drei Bücher sind alle sehr dick. Ich glaube, das sind etwa 460 Seiten bei dem einen, bei dem anderen sind es vielleicht 420. Also das ist nichts, was man mal so eben durchliest. Wer aber an einem intensiven Einstieg in das Thema interessiert ist, für den sind diese Bücher empfehlenswert. Dann gibt es noch eine Autorin, die ich besonders hervorheben möchte, weil sie mir besonders gut gefällt. Das ist Susanne Malette Hacht. Das ist eine Niederländerin, deren Bücher ins Deutsche übersetzt worden sind. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Leben mit Hochsensibilität. Ich finde, das ist sehr leicht und eingängig geschrieben mit einigen Beispielen. Man kann es flüssig durchlesen. Das heißt, für einen ersten Einstieg finde ich das sehr empfehlenswert. Sie hat auch gleich ganz viele Tipps drin, wie man damit umgehen kann. Und mir als Frau gefällt einfach ihr Sprach- und Schreibstil besonders gut. Für Männer gibt es dann noch vielleicht zwei Autoren, die interessant sein könnten. Das ist zum einen der Rolf Selin und dann der Georg Palo. Die haben auch zwei Bücher jeweils zur Hochsensibilität verfasst. Mir gefallen sie nicht so gut, aber wie gesagt, es ist was Subjektives. Vielleicht schaut man mal in den eingängigen Foren oder Buchempfehlungen im Internet und schaut mal, ob man was findet, was einem selber zusagt. Bei manchen Büchern kann man ja auch reinlesen und dann mal schauen, was einem gefällt. Oder man hat eine Buchhandlung, die sehr nett ist und die Bücher zur Ansicht bestellt.
Und gibt es auch spezielle Internetseiten, die sich auf dieses Themengebiet spezialisiert haben?
Es gibt ganz viele Internetseiten zur Hochsensibilität. Bei vielen stecken professionelle Anbieter dahinter, sodass ich jetzt eigentlich nur die Seite vom Informations- und Forschungsverbund Hochsensibilität erwähnen möchte. Das ist www.hochsensibel.org. Das ist ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, mehr Informationen über Hochsensibilität bereitzustellen. Es wird geleitet von Dr. Michael Jack, auch ein Jurist, der auch gerne mal zurückruft, mit dem man ganz viele Fragen einfach auch besprechen kann und der unglaublich viele Informationen sammelt und zur Verfügung stellt. Da findet man Informationen über Netzwerke, über wissenschaftliche Forschung, über professionelle Anbieter, über Gesprächskreise. Also man findet zu jedem Thema was auf dieser Seite. Deshalb würde ich die den Zuhörern gerne ans Herz legen.
Und deine eigene Internetseite finde ich wo?
Ja, die würde ich auch gerne finden, aber die ist noch nicht bearbeitet. Es wird sie irgendwann geben unter www.hochsensiblenberatung.de. Aber ich bin noch nicht so weit, da ich auch irgendwie mit meinem Computer ein bisschen auf Kriegsfuß stehe und es noch nicht geschafft habe, mir diese Seite einzurichten. Aber irgendwann wird sie aufgebaut werden.
Gut, Nicole, vielen herzlichen Dank soweit. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, was du unseren Hörern mitgeben möchtest?
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, sich einfach weiter zu informieren. Einfach zu schauen, passt dieses Merkmal auf mich? Keine Scheu zu haben, zu forschen und vielleicht auch mal einen Vortrag zu besuchen und ja immer auf der Suche zu sein nach neuen Informationen und nach Weiterentwicklung. Das ist meiner Meinung nach ganz wichtig bei Hochsensiblen. Denn dann kommt man dahin, festzustellen, dass man mit vielen Schwierigkeiten, die man hat, gar nicht alleine dasteht. Dass es ganz viele andere Menschen gibt, die man einfach vorher nicht erkannt hat, die man nicht gesehen hat, weil sie auch sehr zurückhaltend und vorsichtig waren. Und wenn man dann gemerkt hat, dass man doch nicht so alleine ist, dann kann sich das ganze Leben sehr positiv verändern. Das würde ich gerne den Zuhörern noch mitgeben. Ja, und wenn Sie natürlich Fragen haben, können Sie mich auch gerne kontaktieren.
Ja, an welche E-Mail-Adresse dürfen sich denn unsere Hörer gegebenenfalls wenden?
Also zum einen finden Sie mich unter www.hochsensibel.org als professioneller Berater. Da habe ich eine eigene E-Mail-Adresse, unter der man mich erreichen kann. Aber viel einfacher ist es natürlich, mich unter rechtsanwältinwolters@gmx.de zu erreichen. Wird alles durchgeschrieben, ohne Punkt, ohne Strich. Und Anwältin mit AE, bitte.
Okay, Nicole, ja, vielen herzlichen Dank für den Einblick in dieses interessante Thema. Und ich wünsche dir noch ganz viele interessante Leute und gute Erkenntnisse auf deinem Gebiet.
Ja, vielen Dank, Marc. Ich danke dir auch sehr für dein Interesse und deine Bemühungen und hoffe, dass du noch viele interessante Themen in deinem Podcast vorstellen wirst. Dankeschön.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir.
Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.